Ja, Psalm 46. Ich habe den immer wieder durchgelesen und ich habe schon die Woche zu jemandem gesagt, ich habe Bedenken, dass mir einfach die Worte fehlen werden, um wirklich diesen Psalm so wiedergeben zu können, was da eigentlich drin steckt. Und das wird höchstwahrscheinlich auch so sein. Ich werde mein Bestes tun, das, was ich erkannt habe aus diesem Psalm, euch weitergeben. Aber wenn nicht, dann hören wir wenigstens auf den Psalm selbst. Denn da werden wir in diesem Psalm einfach die Größe, die Allmacht Gottes sehen und wie wir so geschützt, so geborgen in seiner Nähe, in seiner Gegenwart sind. Ich möchte erstmal den ganzen Psalm lesen, da sind nur 12 Verse. Psalm 46, ein Lied der Söhne Korach vorzusingen nach der Weise Jungfrau. Gott ist unsere Zuversicht und unsere Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie fest bleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen, die Heiden müssen verzagen und die Königreiche fallen. Das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Kommt her und schaut die Werke des Herrn, der auf Erden so ein Zerstören anrichtet, der den Kriegen steuert in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Ich will der Höchste sein unter den Heiden, der Höchste auf Erden. Der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Bei der Vorbereitung bin ich auf eine Geschichte aus dem Alten Testament gestoßen. Und ich meine, bevor wir an diesen Psalm gehen, wenn wir kurz diese Geschichte uns in Erinnerung rufen, es wird uns helfen, einfach uns noch mehr in diesen Psalm hinein zu versetzen, es wird uns helfen, finde ich, noch mehr diesen Psalm zu verstehen, vielleicht ein Stückchen weit oder ein Stückchen mehr zu erleben. Lass uns eine Geschichte in 2. Chronik 20 anschauen. 2. Chronik 20. Ich lese nur auszugsweise ein paar Verse und so gehen wir einfach die ganze Begebenheit durch. Ich lese erstmal die ersten 4 Verse. Danach kamen die Moabiter, die Ammoniter und mit ihnen auch Moniter, um gegen Josaphat zu kämpfen. Und man kam und sagte zu Josaphat: Es kommt gegen dich eine große Menge von jenseits des Salzmeeres, von Edom, und siehe, sie sind schon in Hazezon Tamar, das ist En-Gedi. Josaphat aber fürchtete sich und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen, und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Und Juda kam zusammen, den Herrn zu suchen, auch aus allen Städten. Auch aus allen Städten Judas kamen sie, den Herrn zu suchen. Der König Josaphat, das ist ein König von Juda, der fing gerade an, in seinem Volk den Götzendienst abzuschaffen. Und dann in dieser Geschichte, oder während er das machte, oder parallel dazu, hat er einen Deal mit einem König von Israel, mit einem gottlosen König von Israel gemacht, was Gott nicht ganz wohlgefällig war. Und er kam doch aus diesem Krieg, aus diesem Deal doch heile heraus, obwohl der andere König sterben musste. Und da kam der Prophet zu ihm und hat gesagt zu ihm, das, was du gemacht hast, das war nicht gut, das war nicht wohlgefällig vor Gott, aber ich halte dir zugute, dass du angefangen hast, den Götzendienst im Volk abzuschaffen, auszurotten. Der hat die ganze Höhen abgeschafft und so, dass er wollte dem einigen Gott, den ihren Gott, einfach dienen. Und dann ereilt ihn in diese Nachricht, dass mehrere Königen, mehrere Heiden in großer Zahl, die kommen auf Jerusalem zu und die wollen einfach die Stadt platt machen. Und wir haben gelesen in diesen ersten vier Versen, als er die Botschaft gehört hat, was macht er? Er geht in sich und er sucht nach Gott. Er ruft im ganzen Volk ein Fasten aus und das ganze Volk versammelt sich und die schreien zum Herrn, zu Gott, dem sie eigentlich dienen wollen, der eigentlich in ihrer Mitte ist, denn der Tempel war in Jerusalem auch da. Und anschließend betet Josaphat vor dem ganzen Volk im Tempel oder im Vorhof und betet zu Gott. Und er erinnert Gott als ob und sagt, Gott, hast du uns nicht als dein Volk hierher gebracht? Hast du nicht selber die ganze Heiden ausgetrieben, damit wir hier wohnen können? Und wir haben dir ein Heiligtum gebaut, ein Tempel, und wir haben gesagt, jedes Mal werden wir zu dir kommen. Und so erzählt er das alles vor Gott und sagt, jetzt stehen die Feinde vor uns. Und das war diese Heiden, die sie nicht ausgerottet haben. Die durften nicht ausrotten, so sagte er in seinem Gebet. Und die kommen auf einmal und die wollen das Volk Juda vertreiben aus ihren Städten. Und so betet er zu Gott. Und zum Schluss sagt er im Vers 12 ein Satz. Unser Gott, willst du sie nicht richten, also diese Heiden, diese Feinde? Denn in uns ist keine Kraft gegen dies große Heer, das gegen uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Also dieser König Josaphat, der hat erkannt, mit dem Volk, was er hat überhaupt keine Chance gegen die Heiden. Aber er sagt zu Gott, unsere Augen schauen zu dir. Er hat Gott erstmal erinnert, was Gott alles mit diesem Volk gemacht hat. Und das Volk hat die Taten Gottes nicht vergessen. Darum trägt er sie auch vor Gott. Und dann sagt er, nun stehen wir wieder in einer Lage, wo wir nicht mehr weiter wissen, wo nur du was ausrichten kannst. Und er sagt, unsere Augen schauen zu dir. Und dann beruft Gott einen Propheten, einen jungen Mann, und schickt ihn zum König und lässt ausrichten und sagt, ihr braucht euch nicht fürchten, denn ich werde für euch kämpfen. Ihr werdet einfach als Volk einfach hinausgehen und ihr werdet einfach zuschauen, wie ich für euch kämpfen werde, wie ich für euch diese ganze Heere vernichten werde. Ganz einfach. Und Josaphat, der fasst seinen Mut zusammen und er spricht auch dem Volk Mut zu und sagt, haltet nur an dem Herrn fest. Er hat es uns versprochen und er wird das auch tun. Er wird diese Heiden, die den Toren der Stadt stehen, der wird sie vernichten. Wie er das macht, das weiß ich nicht. Aber er wird das tun. Und so formieren sie sich. Und Gott hat zu ihnen gesagt, die sollen morgen rausgehen, den Feinden entgegen. Und so formieren sie sich, die bilden ein Chor und singend gehen sie dem Feind entgegen. Und ich meine schon fast, dass sie diesen Psalm 46 gesungen haben, weil das, was der Psalm 46 enthält, das ist einfach nur Vertrauen auf Gott. Einfach nur die Größe Gottes im Vordergrund. Und dann gehen sie raus und in Vers 24, dann sehen wir eigentlich, was sie gesehen haben. Vers 24. Als aber Juda an den Ort kam, wo man in die Wüste sehen kann, und sie sich gegen das Heer wenden wollten, siehe, da lagen nur Leichname auf der Erde. Keiner war entronnen. Sie sind einfach rausgegangen, um zu sehen, wie die Feinde vernichtet werden, wenn die Feinde nicht mehr da sind. Gott hat unter diesem Riesenheer von Soldaten hat er ein Durcheinander eingerichtet, so dass sie sich einfach gegenseitig umgebracht haben. Das war ja ganz einfach. Da musste das Volk Juda nicht kämpfen, nicht eingreifen, sondern Gott hat das so geführt, dass sie sich eigentlich selber zugerichtet haben. Und dann die Geschichte schließt ab mit einem Vers, Vers 29. Und der Schrecken Gottes kam über alle Königreiche der Länder, als sie hörten, dass der Herr gegen die Feinde Israels gestritten hatte. Und diese Kunde, dieses Ereignis, das hat sich verbreitet in der ganzen Gegend, in der ganzen Welt. Und die anderen Völker, die haben Furcht und Zittern bekommen vor dem Volk Gottes, vor dem lebendigen Gott, weil sie gehört haben, wie Gott für sie gestritten hat, wie Gott in seiner Macht die Kriege lenkt. Das werden wir in den Vers 10 betrachten. Lasst uns diese Geschichte im Hinterkopf behalten, während wir diesen Psalm durchgehen. Und wir werden einfach sehen, wie Gott hier an seinem Volk so ganz praktisch gehandelt hat, was hier in diesem Psalm 46 beschrieben wird. Wir wollen den Psalm 46 betrachten in drei Teilen. Das sieht für mich so aus, als ob das ein Lied ist, aus drei Versen bestehend. Und zwar jedes Mal nach dem Vers 4 steht Sela, nach dem Vers 8 Sela und am Ende nochmal Sela. Und Vers 8 und Vers 12, das sind wie so ein Refrain. Das Wort kann ich schlecht aussprechen. Wie so ein Kehrvers, sagt man in Deutsch. Ne? Und so wollen wir auch in diesen Abschnitten diesen Psalm anschauen. Weil ich meine, der Psalmist oder derjenige, der das geschrieben hat, der beschreibt einfach Gott im ersten Abschnitt und sagt, Gott ist unsere Hilfe, unsere Stärke gegen die Naturgewalten. Und im zweiten Vers singt er darüber, dass Gott ist unsere Hilfe und Stärke gegen unsere Feinde. Und zum Schluss besingt er und sagt einfach, Gott macht einem jeden Elend ein Ende. Gott steuert die Kriege. Gott macht einen Punkt dahinter, weil er die Speere zerbricht, weil er alles mit Feuer verbrennt. Die Menschen führen die Kriege. Aber Gott setzt den Punkt dahinter. Lasst uns die ersten vier Verse erstmal lesen. Ein Lied der Söhne Korach vorzusingen nach der Weise Jungfrauen. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Sela. Ein Lied der Söhne Korach. Da sind die Übersetzungen sehr verschieden. Ich will einfach zusammenfassen, wie ich das so verstanden habe, was dieser Vers 1 aussagt. Das heißt, die Söhne Korach, einer von den Söhnen oder vielleicht mehrere, die haben dieses Lied gedichtet. Und dann haben sie den an den Vorsänger, was hier in Luther übersetzt wird mit vorzusingen. In anderen Übersetzungen heißt an den Vorsänger, an den Chorleiter, also an denjenigen, der oder zu Händen dem Dirigenten, damit er das Lied ordentlich einübt, dass es in einer vernünftigen Ordnung auch Gott zur Ehre vorgetragen wird, und nach der Weise Jungfrauen. Das heißt nichts anderes für die hohen Stimmen oder in hohen Nöten zu singen. Ja? Habe ich mich versprochen? Entschuldigung, danke. In Höhen, ja, hohen Nöten, das wäre ein bisschen was anderes. Ja, hast du recht. Ja, Vers 2. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Wir haben in dieser Geschichte in 2. Chronik gesehen, dass das Volk Juda oder der König Josaphat, der sagt genau das zu Gott, wo er sieht, dass er, in welcher Lage er mit seinem Volk sich befindet, und sagt: Gott, unsere Augen schauen zu dir. Gott ist unsere Zuversicht und unsere Stärke. Gott ist unsere unser Hort, unser Vertrauen. In Gott sind wir, also Zuversicht beschreibt eigentlich, ja, auf ihn vertrauen wir. Also wenn alles andere nicht hilft, dann gehen wir zu Gott und dann hilft er. Gott hilft in jeder Situation. Gott ist unsere Stärke. Wenn wir handeln müssen, dann lasst uns Gott geschehen lassen. Lasst uns das in Gottes Kraft machen. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Da sind auch die Übersetzungen sehr verschieden. Das heißt aber, Gott ist uns eine Hilfe in großen Nöten, die uns, ich würde mal sagen, schon getroffen haben. Das heißt, wir haben Gott seine Hilfe schon reichlich erprobt oder reichlich erfahren. Also da er hier in Luther spricht, die uns getroffen haben in Vergangenheitsform, das heißt, wir haben irgendwelche Schwierigkeiten, irgendwelche Nöte erfahren, und da haben wir jedes Mal Gottes helfende Hand erfahren. Also Gott ist erprobt als Helfer. Wir können auf ihn vertrauen. Gott hat sich treu erwiesen in den Nöten, die uns getroffen haben. In 2. Chronik 20, in dem Kapitel, was wir schon gelesen haben, in Vers 7, da spricht auch König Josaphat in seinem Gebet und sagt: Hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes vertrieben vor deinem Volk Israel und hast es dem Nachkommen Abrahams, deinen Feinden, gegeben für immer? Er sagt: Wir haben erfahren mit dir, Gott, dass du die Feinde vor uns her vertrieben hast. Oder das Volk Israel, die wusste ganz genau, wie sie durchs Rote Meer durchgezogen sind. Dass Gott einfach die Naturgewalten in die Natur eingegriffen hat, der hat einfach das Meer geteilt. Und dann gingen sie trockenes Fußes dadurch. Die waren in einer Not. Die standen vor einem Meer und dahinter waren die Feinde. Die waren im Begriff, sie einzuholen und wieder zurückzuholen in die Knechtschaft oder vielleicht vernichten. Da schrien sie zu Gott und Gott hat ihnen geholfen. Der hat ihnen geholfen in der großen Not. Der hat das Meer geteilt und die gingen durchs Meer trockenen Fußes. Ihr Lieben, wir erfahren den Gottesbeistand am besten, am herrlichsten, wenn wir in großer Not sind. Ich glaube, da erzähle ich euch nichts Neues. Da geht es mir persönlich so und ich glaube uns allen. Wenn wir in einer großen Schwierigkeit, in einer großen Not stecken, dann schreien wir zu Gott. Und wie herrlich ist das, wenn Gott dann antwortet, wenn Gott uns da herausführt, wenn Gott uns hilft. Wie herrlich, wenn wir den Vers 2 auch für uns sagen können. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Und dann geht er weiter, darum fürchten wir uns nicht. Dieses Wort darum, das gibt an, unser Nichtfürchten, unser Mutigsein, das hat einen Grund. Und den Grund hat er in Vers 2 gesagt. Er sagt, wir waren schon so oft in großen Nöten und jedes Mal hat Gott uns geholfen. Gott ist bewährt mit seinem Helfen. Und darum fürchten wir uns nicht, weil wir ihn kennen, weil wir wissen, dass er hilft, weil wir wissen, dass bei ihm die Hilfe ist, weil wir wissen, dass von ihm die Kraft kommt. Darum fürchten wir uns nicht. Nicht, weil wir Helden sind, nicht, weil wir so gut gerüstet sind, nicht, weil wir so feste Häuser haben, sondern weil wir Gott haben, weil er unsere Zuversicht ist. Gott ist unsere Zuversicht. Nicht wir selber, sondern Gott selbst. Und darum fürchten wir uns nicht. In Johannes 20, es gibt zwei Verse, die unserem Glauben einen Grund geben oder einen Grund geben, damit wir nicht verzweifeln. Johannes 20, Verse 30 und 31. Da schreibt Johannes, warum er das Evangelium geschrieben hat. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Ihr Lieben, wir haben einen Grund zum Glauben, und das ist in diesem Buch. Es wird heutzutage alles Mögliche hinterfragt. Menschen erfinden alle möglichen Wege, um glücklich zu sein. Die Menschen hinterfragen selbst die Bibel. Aber ihr Lieben, für uns ist das der Grund, dass wir das Leben haben. Für uns ist das die Quelle des Lebens. Und Johannes schreibt, dies habe ich geschrieben, damit ihr wisst, an wen ihr glaubt. Wisst ihr, wir als Gläubige, wir müssen wirklich ständig im Wort Gottes lesen, damit wir wissen, woran wir glauben. Glauben von Hörensagen, das ist ein ganz schwacher Glaube. In diesem Psalm 46, die haben erfahren Gottes Hilfe. Die haben gesagt, in den Nöten hat uns Gott immer wieder geholfen. Wenn unser Glaube angefochten wird, dann müssen wir hier hineinschauen. Dann müssen wir dem Wort vertrauen. Und dann ist Gott unsere Zuversicht und unsere Stärke. Und dann gebraucht er hier in Vers 3 und 4 die überwältigende Kraft der Natur. Darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt unterginge oder wenn gleich die ganze Welt sich verwandeln würde, wenn alles vergeht, wenn alles auf einmal anders, also heutzutage würde man sagen, Klimawandel. Keiner weiß, was im nächsten Jahrzehnt auf uns zukommt. Die ganze Welt wird sich verwandeln. Wir werden hier wieder irgendwelche exotische Tiere rumlaufen haben, die sonst immer nur Afrika gelebt haben, und in Arktis wird wahrscheinlich Frösche laichen, und in Afrika wird wahrscheinlich Frost sein. Das ist jetzt ein bisschen gespinnt, aber das ist das, was hier gesagt wird. Selbst wenn die Welt unterginge, oder eine andere Übersetzung heißt, wenn die Welt sich verwandelt, wenn alles, weil es im Umbruch ist. Und das können wir sehr, sehr gut heutzutage nachvollziehen mit Klimawandel. Es wird uns sehr oft sehr, sehr groß an die Wand gemalt. Es mag sein, dass auf uns andere Zeiten kommen, aber die Bibel verheißt uns auch nirgendwo, dass wir am Ende der Zeit paradiesische Zeiten werden. Höchstens, wenn wir in tausenderjährigen Reich reinkommen, dann wird es nochmal Friedensreich geben. Und dann schreibt er, und die Berge mitten ins Meer senken. Die Berge, das ist das Mächtigste in der Schöpfung. Wenn man so in den Bergen ist und man guckt in den Felsen so hoch, und das geht so 400, 500 Meter hoch, lauter Felsen. Das ist Festigkeit pur. Und er sagt, selbst wenn diese Berge einfach zerfallen zu Kies und einfach im Meer eben werden, wenngleich das Meer wütete und wallte. Also in so einen richtigen Sturm habe ich noch nicht erlebt. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn so Wellen so 7, 8, 10 Meter hoch und keine Sonne, keine Sterne, nichts, alles nur durcheinander, alles nur am Brüllen und von seinem Ungestüm die Berge einfielen, wenn die Wellen so kräftig an das Ufer prallen, dass selbst die Felsen, das Ufer einfach zerfällt. Er beschreibt einfach die fast unendliche Kraft der Natur und sagt, selbst wenn das alles eintrifft, Gott ist meine Zuversicht und meine Stärke. Können wir da Amen dazu sagen? Schwer. Aber zum Glück steht das in der Bibel. Und wir können dazu Amen sagen. Und wir werden auch später sehen, warum wir dazu Amen sagen können. Das ist ein Vertrauen zu Gott. Gott ist immer noch da, wenn bei uns im Leben materiell nichts mehr geht. Gott ist immer noch da, wenn wir von einer Krankheit geplagt werden. Wenn wir von einer Krankheit ereilt werden, die nicht heilbar ist. Und das ist alles, ich würde mal sagen, das ist alles die Natur. Da können wir nichts gegen. Das ereilt uns, als ob. Wenn unser Haus abbrennt, wenn unser Auto kaputt geht, wenn wir zu Krüppel werden, wenn wir Krebs bekommen, wenn wir nahe Angehörige verlieren, wo wir nichts gegen machen können. Der Psalm 46 sagt, selbst in dieser Situation, Gott ist meine Zuversicht und meine Stärke. Wie schön, wenn wir ein Amen dazu sagen können. Das war der erste Vers. Der zweite Vers, Verse 5 bis 8. Normalerweise nach dem Vers 4 steht Sela, so wie Pause, ne? Jakob, Pause? Jakob hört da gleich ein Zwischenspiel, ne? Einige Ausleger meinen, da müsste auch der Vers 8 darin stehen. Das ist wie so ein Kehrvers, Vers 8 und Vers 12. Aber halt, ich glaube, in keiner Übersetzung steht der Vers 8 dahinter. Also das war nur so Vermutung, das bietet sich so an, so wie wir die Lieder kennen mit Refrain. Ne, nach jedem Vers kommt das wiederholt, aber hier fehlt er, nur Zwischenspiel oder Pause. Verse 5 bis 8. Dennoch soll die Stadt Gottes feinlustig bleiben mit ihren Brünnlein, die der heiligen Wohnungen, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinne, darum wird sie fest bleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen, die Heiden müssen verzagen und die Königreiche fallen. Das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Gott ist unsere Hilfe gegen unsere Feinde. Dennoch soll die Stadt Gottes feinlustig bleiben. Mir ist in diesem Abschnitt aufgefallen, dass er sagt, er setzt einfach voraus, dass Gott in ihrer Mitte ist. Dass man in dieser Situation, in einer bestimmten Not, nicht erst nach Gott hinrufen soll, muss, nicht erst nach Gott hinlaufen muss, sondern er sagt, Gott ist in ihrer Mitte, in Vers 6. Oder in Vers 5 sagt er, das ist die Stadt Gottes. Das ist eine Stadt, die nach Gott benannt ist. Das heißt, Gott ist da gegenwärtig, da ist der Tempel, da ist Gottes Herrlichkeit selbst dabei. Und dann sagt er, die soll fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein. Das heißt, die ist bestens versorgt. Die hat Quellen, die hat mehrere Becher, mehrere Flüsse. Und wenn im Alten Testament so eine Stadt belagert wurde, das Wichtigste für die Leute in der Stadt war, dass die Wasser haben. Solange sie Wasser haben, konnten sie durchhalten, die Belagerung. Aber sobald das Wasser ausgeht, dann ist das Volk zum Scheitern verurteilt. Dann sind die so gut wie eingenommen. Oder die sterben. Und hier sagt die Stadt Gottes, und der Luther, der übersetzt noch so mit so einer Leichtigkeit, der verniedlicht sogar und sagt, die soll fein lustig bleiben. Die wird nichts merken von der ganzen Belagerung, von der ganzen Anfeindungen, sondern die hat das Wasser, die hat die Quellen. Die kann durchhalten, solange es nötig ist. Sie ist bestens versorgt. Wo das Wasser ist, da ist das Leben da. Da ist Gott selbst in dieser Stadt. Und das Ausschlaggebende ist, dass Gott in ihr drinne ist. Vers 6, da sagt er direkt, Gott ist bei ihr drinnen. Da muss die Stadt nicht erst nach Gott rufen. Da muss die nicht erst die Stiftshütte holen, damit sie anbeten, damit Gott in ihrer Mitte ist. Und das ist das Wichtige für uns. Gott ist bei ihr drinne. Geschwister, mir wurde einfach klar, wo ich diesen Psalm immer wieder gelesen habe. Wir sind gewappnet, jeder Schwierigkeit entgegenzugehen, wenn wir mit Gott leben. Wenn Gott in unserem Leben Realität ist. Wenn Gott in unserem Leben regiert. Wenn wir eine lebendige Beziehung zu Gott haben. Durch Jesus Christus. Dann kann uns nichts unerwartet ereilen. Ja, es werden auf uns Schwierigkeiten kommen. Er spricht hier auch von den Nöten. Er spricht auch von den Heiden. Er spricht hier von den Waffen, die sie gegen sie gerichtet sind. Aber er spricht im gleichen Moment und sagt, Gott ist in ihrer Mitte. Und wenn Gott in ihrer Mitte ist und sie angegriffen werden, wer wird dann angegriffen? Mit angegriffen? Wer? Gott. Folgt ihr mir noch? Das war eine Frage. Ja, wenn Gott in dieser Stadt ist, wenn die Herrlichkeit Gottes im Tempel ist und die Stadt wird angegriffen, wer wird eigentlich angegriffen? Das müssen wir einfach verstehen. Das müssen wir einfach beherzigen. Das müssen wir in unseren Herzen tragen. Wenn Gott in uns ist, dann wird er angegriffen. Wenn wir mit Gott leben, dann wird er angegriffen, wenn wir angegriffen werden. Und dann können wir ausrufen, der ist unsere Zuversicht. Der ist unsere Stärke, der ist unsere Kraft. Wir sind bestens versorgt. Es heißt nicht, dass wir immer nur gut haben werden. Es geht darum, wie wir durchs Leben gehen. Wie wir durch gute, aber auch durch schlechte Zeiten durchgehen. Gott ist in uns. Ihr Lieben, lasst uns danach streben, dass wir ständig eine lebendige Beziehung zu Gott haben. Dass wir ständig mit Gott leben. Dass Jesus Christus in unserem Leben das zu sagen hat. Dass er in unserem Leben Realität ist. Nicht einfach nur ein Kopfglaube, sondern ein Gehorsamsglaube. Darum geht das. Und ich fand das, ich habe es selber begriffen und ich fand das so wunderbar. Da, wo Gott gegenwärtig ist, da braucht man nicht erst nach Gott schreien. Ja, wir werden beten. Ja, wir werden in einer Not zu Gott schreien. Aber wir werden gleichzeitig auch wissen, Gott ist da. Und er weiß, was für uns gut ist. Er weiß, was für mich gut ist. Und er streitet für mich. Und er wird mir helfen. Gott hilft ihr früh am Morgen. Vers 6, zweite Hälfte. Gott hilft ihr früh am Morgen. Morgen, das ist der Anfang des Tages. Das heißt, Gott wird helfen zur rechten Zeit. Er wird nicht verzögern. So wie es einige für Verzögerungen halten, heißt es in 1. Petrusbrief. Viele halten, dass Gott hinauszögert. Gott hat uns schon längst vergessen. Aber tut er nicht. Er hat alles im Blick. Er wird helfen, früh am Morgen. Er wird helfen zum richtigen Zeitpunkt. Er wird richtig helfen. Die Hilfe wird vielleicht nicht immer so aussehen, wie wir uns das vorstellen. Aber er wird helfen. Und früh am Morgen Hilfe, das heißt auch, es gibt jedes Mal einen Neuanfang. Wenn Gott hilft, dann fangen wir als ob neu an. Wenn wir uns versündigt haben und vor Gott kommen und ihm die Sünden abgeben und die Vergebung in unserem Herzen aufnehmen, dann ist das wieder ein Neuanfang. Kennt ihr das? Ich kenne das. Oft lag ich auf meinen Knien und habe gesagt, Gott, vergib mir. Und jedes Mal, wo ich die Vergebung annehmen durfte, das war wie ein Neuanfang. Früh am Morgen, der Tag steht vor dir. Du kannst wieder mit Gott leben. Du kannst wieder mit Gott weitergehen. Gott hilft, früh am Morgen. Es ist ein Neuanfang. Es geht weiter. Und dann spricht er in Vers 7 über die Heiden, über die Feinde. Die Heiden müssen verzagen und die Königreiche fallen. Das Erdreich muss vergehen, denn wenn er sich hören lässt, wenn Gott ein Wort spricht, wenn Gott sich hören lässt, dann muss alles andere verstummen. Bei Gott ist die Kraft. Denn schließlich ist durch Gottes Wort das ganze Universum entstanden. Wisst ihr, wenn ich die Schöpfungsgeschichte lese oder höre, das ist unbegreiflich, aber stark. Und Gott sprach und es wurde. Gott hat nicht mal mit seinen Händen was gemacht. Und Gott sprach, es wurde. Den Menschen hat er aus der Erde zusammen geformt. Alles andere ist nach seinem Wort entstanden. Und darum heißt das hier, wenn Gott sich hören lässt, wenn er sein Machtwort spricht, dann verstummt alles andere. Da müssen die Heiden verzagen und die Königreiche fallen und das Erdreich muss vergehen. Da muss der Boden unter ihren Füßen verschwinden. Wenn Gott meint, jetzt ist Zeitpunkt, wo ich eingreife und Schluss mache, dann ist das. Und dann wieder, und dann in Vers 8 wieder, der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Immer wieder, Gott ist mit uns, Gott ist in uns, der ist unser Schutz. Und so wie dieser König Josaphat betet und sagt, Gott, wir wissen nicht, wie wir diesem Volk entgegentreten sollen. Wir schauen einfach zu dir. Gott ist mit uns. Gott kämpft für uns. Gott kämpft auch heute noch für uns. Gott ist immer noch da, wenn wir von den Menschen bedrängt werden. Der dritte Vers, Verse 9 bis 12, kommt her und schaut die Werke des Herrn, der auf der Erde solch ein Zerstören einrichtet, der den Kriegen steuert in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will der Höchste sein unter den Heiden, der Höchste auf Erden. Und dann wieder der Kehrvers, der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Gott macht einem jeden Elend ein Ende. Kommt her und schaut die Werke des Herrn, der auf der Erde so ein Zerstören einrichtet, der so eine Ehrfurcht verbreitet. Und zu diesem Volk aus der Geschichte, aus 2. Chronik, haben wir gelesen, die sollen einfach nur herkommen und sehen, wie Gott das Schrecken verbreitet, wie Gott ein Zerstören einrichtet. Die sollen einfach nur sehen. Die sollen einfach nur hinausgehen und sehen, wie Gott für sie kämpft. Und wir lesen einfach, während das Volk Israel das verheißene Land eingenommen hat, da lesen wir sehr oft, in den meisten Fällen, entweder Gott hat dieses oder jenes Volk in ihre Hand gegeben, dass sie einfach mit Leichtigkeit, ohne Verluste, das Volk vernichten konnten. Oder es heißt an anderer Stelle, Gott hat für sie gekämpft. Er hat einfach die Völker selber vernichtet. Immer wieder. Die haben einfach zugesehen und Gott, in Gottes Hand ist das, wie weit sie gehen. Der den Kriegen steuert in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Gott macht an jedem Krieg ein Ende. Die Menschen führen die Kriege. Ja, aber wie weit sie gehen, bestimmt Gott. Am Ende, er zerbricht die ganze Waffen und verbrennt sie mit Feuer, heißt das hier. Gott hat das sich vorbehalten. Er steuert die Kriege. Und dann sagt er hier, seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Haltet an. Stillgestanden. Tut erstmal nichts. Nehmt Abstand von jeder Geschäftigkeit. Verrennt euch nicht. Ich komme oft so in die Situation, wo ich leidenschaftlich die Sache mache, dann verrenne ich mich hin und wieder mal. Und er sagt hier, gerade für solche Leute oder für uns alle, und sagt, halte an. Du weißt doch nicht mehr, was du gerade machst. Halte an, stopp, mach nichts. Schau einfach hin, dass ich Gott bin. Schaut mal einfach meine Werke an, sagt Gott hier. Erstmal nichts machen. Zuschauen. Und das Volk durfte sehen in 2. Chronik 20. Die haben nur gesungen. Die haben gesungen, die Sänger vorneweg, das ganze Volk, das ganze Kriegsvolk, wie viele sie waren, da weiß ich nicht. Aber sie gingen einfach still hinterher. Und dann, wo sie auf dem Berg standen, wo sie in die Wüste oder in die Ebene gucken konnten, wo das Heer sich gelagert hat, da haben sie einfach zugeschaut. Einfach stillgestanden und geschaut, was Gott für ein Zerstören anrichtet. Wie Gott diesem Krieg ein Ende bereitet hat. Und dann heißt das nachher auch am Ende der Geschichte, dass Gott ihnen wirklich, solange dieser König geherrscht hat, dass Gott ihm einfach Ruhe verschafft hat. Die haben einfach zugeschaut, wie Gott für sie gekämpft hat. Ich will der Höchste sein unter den Heiden, der Höchste auf Erden. Ich bin der Höchste. Das, was Gott eigentlich hier sagt, ich will und ich bin es auch. Nur die Menschen, die wollen das nicht immer wahrhaben. In Philipper 2, Verse 9 und 10, da heißt das auch, dass wirklich Jesus Christus über allem steht. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Alle werden eines Tages vor Jesus die Knie beugen. Alle. Ob Gläubige oder Nichtgläubige, Atheisten, Buddhisten, Muslime, alle Menschen werden vor Gott, vor Jesus Christus ihre Knie beugen. Der einzige Unterschied ist, ob aus Liebe oder aus Angst. Ich möchte zu denen gehören, die aus Liebe vor Jesus niederfallen und ihn anbeten in alle Ewigkeit. Und ihm singen, du bist meine Zuversicht, du bist meine Stärke, du bist meine Kraft. Ihr Lieben, und dessen dürfen wir uns gewiss sein. Gott macht jedem Elend ein Ende. Auch wenn du und ich leiden müssen. Es gibt manchmal so ganz schwere Leiden. Leute müssen jahrelang eine schwere Krebserkrankung ertragen. Depressionen. Verluste. Aber wir als Kinder Gottes, wir dürfen wissen, dass Gott macht jedem Elend ein Ende. Er wird uns auf jeden Fall erlösen. Er wird uns auf jeden Fall zum Ziel bringen. Wollen wir das glauben? Amen.